Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zum Beginn der Tarifrunde 2022 mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Nordmetall und die IG Metall Küste haben ja Mitte September in Bremen die ersten Verhandlungen der Tarifrunde 2022 geführt. Entsprachen die dem üblichen Ritual oder war die Stimmung anders als sonst?
Ja und nein zugleich. Also es war einerseits schon ein durchaus imposanter Aufmarsch dort in Bremen vor dem Hauptbahnhof. Es gab auch eine ziemlich unmissverständliche Botschaft an uns Arbeitgeber. Man sieht das ja auch immer in den Hintergründen jetzt eingeblendet. Küstenweit streikbereit oder 8% oder die Hütte brennt. Also das waren schon Aufrufe, mit denen wir da konfrontiert wurden. Später dann hinter den verschlossenen Türen war das ein bisschen anders. Die Argumente waren zwar ähnlich, aber der Tonfall war eben doch deutlich anders. Und wir haben eigentlich auf beiden Seiten dann nicht mehr Maximalforderungen wiederholt, sondern haben wirklich versucht, so wie wir das immer machen, erstmal die wirklichen Bedürfnisse beider Seiten zu verstehen und dann vielleicht auch zu versuchen, ob wir da darauf aufbauen, sozusagen ein gemeinsames Zielbild finden können.
Wie weit sind denn nun Gewerkschaft und Arbeitgeber gekommen Mitte September in Bremen?
Naja, also was man festhalten muss, sind zum einen auf Gewerkschaftsseite wurde mehrfach betont, dass eine Forderung natürlich nicht gleichbedeutend ist mit dem Abschluss. Das ist natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dennoch ist das schon mal gut, das zu hören, dass dieser Realismus da ist. Zweitens hat die Gewerkschaft mehrfach betont, und da sind wir uns absolut einig, dass die Tarifpolitik alleine überhaupt nicht diese massiven Kostensteigerungen ausgleichen kann, dass also hier der Staat gefordert ist. Das tut er ja schon über die drei Entlastungspakete und möglicherweise noch ein viertes, was kommt. Da sind wir uns sehr einig, dass wir da nicht sozusagen mit alleine gelassen werden können. Und umgekehrt haben auch wir uns zumindest insofern bewegt, als ich auch noch mal klargestellt habe, dass die Nullrunde, die 0%, die Gesamtmetallpräsident Dr. Wolf ja vielfach genannt hat, natürlich immer auf das Worst-Case-Szenario bezogen waren. Das heißt, wenn man Betriebe schließen muss, weil die nichts mehr produzieren können, dass es dann auch nichts mehr zu verteilen gibt. Auch das, denke ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber das haben wir auch nochmal betont. Was mir allerdings wichtig ist, ist, dass selbst in einem Normalfall, also wenn es nicht zu diesem Worst-Case-Szenario kommt, dass auch dann die Bäume natürlich nicht in den Himmel wachsen, denn wir schlittern dann immer noch in eine Rezession. Das bestätigen alle Forschungsinstitute, auch die gewerkschaftsnahen. Und das muss man natürlich auf der anderen Seite dann auch zur Kenntnis nehmen.
Kann man denn jetzt schon sagen, dass eine Lösung dieses Tarifkonflikts in Sichtweite ist?
Nein, definitiv nicht. Ich finde es bemerkenswert, das sollte vielleicht einmal sozusagen fürs Protokoll vermerkt werden, dass hier die IG Metall im Moment gerade einen Paradigmenwechsel betreibt. Sie hat ja früher immer ihre Forderungen errechnet und hat dann zum Beispiel die Inflation immer in Höhe der Zielinflationsrate der EZB eingepreist. Die liegt so um und bei 2%. Und nun nimmt sie plötzlich die tatsächliche Inflation. Das kann man zwar nachvollziehen, aber das hat eben auch mit dem bisherigen Rechenmodus, den wir sowieso auch immer nur in Teilen anerkannt haben, aber selbst mit dem hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn ich das mal auf den Punkt bringen wollte, dann läuft das im Moment nach dem Motto, wir brauchen die 8% einfach deshalb, weil wir sie brauchen. So, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, denn ich weiß, dass der Druck bei den Kolleginnen und Kollegen groß ist, die natürlich sich Sorgen machen, die den Euro rumdrehen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber das blendet natürlich auch die gesamte restliche Wirtschaftslage aus, eben die Konjunkturlage, die Rezession, die kommt, die Energienotlage. Und ich denke, das können wir nicht tun. So einfach geht's nicht. Wir müssen gemeinsam versuchen, hier eine Lösung zu finden, die dann auch langfristig verkraftbar ist.
Daniel Friedrich, der Bezirksleiter der IG Metall Küste, hat ja im Tariftalk der Gewerkschaft gesagt, dass in der Tarifpolitik es nicht um ökonomische Rechenmodelle gehe, sondern um Machtfragen. Ist das so?
Ja, da kann ich ihm gar nicht widersprechen. Zumindest am Ende ist es natürlich eine Machtfrage. Ich kann nur appellieren, wir kennen das ja auch aus anderen politischen Zusammenhängen, Bei Machtkämpfen gibt es am Ende meistens zwei Verlierer. Und deswegen, glaube ich, geht es bei unserem Abschluss, den wir zimmern müssen, nicht um Machtfragen, sondern es geht wirklich um Verantwortung, Verantwortung für unsere Betriebe, aber auch für die Beschäftigten. Und ich denke, wenn wir diese gemeinsame Verantwortung leben, dann gewinnen am Ende beide Seiten. Dann haben wir also nicht Lose-Lose, sondern Win-Win.
Warum ist denn diese Verantwortung gerade jetzt so wichtig?
Na, weil sehr viel auf dem Spiel steht. Wenn Sie sich mal angucken, zum Beispiel die Entwicklung der Gaspreise, dann sehen Sie, dass die Wettbewerber in Amerika oder auch in China ganz andere Gaspreise haben und mit denen kalkulieren. Und wenn das natürlich jetzt über längere Zeit so bleibt, weil die Politik das einfach nicht in den Griff bekommt, dann haben unsere Betriebe dauerhaft Kostennachteile. Und das wissen wir ja alle, wenn jetzt Produktion abwandern sollte, dann wird die nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir sind hier bedroht von so einer Art Umkipp-Effekt, wie es der Direktor des IW, Professor Hüter, formuliert hat. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns jetzt nicht diese langfristigen Kostennachteile einfangen, denn dann würden wir nicht mehr nur von einer kleinen konjunkturellen Delle reden, die irgendwann 24, 25 vielleicht wieder überwunden ist, sondern dann hätte das Folgen bis zum Ende des Jahrzehnts.
Nun bedroht diese Delle natürlich sehr viele Unternehmen und doch ist die Lage ja nicht in jedem Betrieb die gleiche. Es gibt Unternehmen und Firmen, denen es besser geht und anderen geht es schlechter, oder?
Ja, das haben wir auch nie bestritten, dass es da ein sehr unterschiedliches Bild gibt. Und deshalb ist gerade für uns ein Tarifabschluss wichtig, der auf diese Unterschiede Rücksicht nimmt. Oberstes Ziel muss sein, vor allem die krisengeschüttelten Betriebe der Branche vor weiteren Kostenbelastungen zu bewahren. Und das haben wir auch erwähnt. Hier haben wir in der vorigen Runde ein Instrument, die automatische Differenzierung, erprobt, das sich wirklich gut bewährt hat. Und dazu würde ich gerne auch noch mal ein paar Punkte klarstellen, weil ja auch gewerkschaftsseitig bemängelt wird, dass das immer nur nach unten geht. Zum einen ist die Gewerkschaft hier nicht außen vor, sondern sie legt ja mit uns, gerade mit uns zusammen, eigentlich die Kriterien fest, wann sozusagen Marscherleichterung gegeben wird. Also sie legt mit uns, die Tarifparteien legen gemeinsam das Maß fest, mit dem dann in den Betrieben gemessen wird. Und zum anderen muss man sich ja auch anschauen, wie ist denn mit diesem Instrument umgegangen worden. Und da haben wir, glaube ich, beide gemeinsam den Eindruck, dass das sehr verantwortlich gemacht wurde, dass tatsächlich nur die Betriebe das genutzt haben, die es auch brauchten. Am Ende waren es deutlich weniger als 10%, die tatsächlich dann auch Gelder gekürzt haben. Und drittens vielleicht noch haben wir ja auch die sogenannte Variabilisierung ins Spiel gebracht. Das wäre eben ein möglicherweise zusätzliches Instrument, bei dem es eben nicht nur nach unten, sondern nach oben geht. Die Idee ist einfach, dass man Sonderzahlungen wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld eben in schlechten Zeiten kürzen kann und dafür aber eben auch in guten Zeiten aufstocken kann. Aus meiner Sicht wäre das ein ziemlich fairer Deal.
Das sind jetzt ja die Stellschrauben für die Unternehmen, denen es schlecht geht. Aber wie sieht es denn mit den Firmen aus, denen es noch ganz gut geht oder die gerade alle Kräfte sammeln, um trotz Material- und Personalmangel ihre Aufträge abzuarbeiten?
Ja, das sind wahrscheinlich nicht die Betriebe, die jetzt vorrangig Differenzierung oder Variabilisierung in Anspruch nehmen würden, sondern für diese Betriebe brauchen wir atmende Regelungen. Die Bayern nennen das elastische Regelungen. Wir müssen einfach sehen, dass es Zeiten gibt, wo die Betriebe Beschäftigung runterfahren müssen, weil einfach keine Teile da sind, weil die Aufträge nicht abgearbeitet werden können. So, und dann kommt plötzlich eine Lieferung an und dann muss alles hochgefahren werden. Das Arbeitsvolumen muss erhöht werden, die Betriebe müssen auf Volllast gehen und wir brauchen eigentlich für diese beiden Phasen entsprechende Regelungen. Das wurde auch in der ersten Runde durchaus thematisiert. Gerade auf der anderen Seite haben viele Betriebsräte, Gewerkschaftsvertreter durchaus darauf hingewiesen, dass ja die Beschäftigten in der Vergangenheit doch auch vieles mitgemacht haben, um ein solches Atmen zu ermöglichen, auch mal samstags gearbeitet, mal in Urlaub verschoben, mal Überstunden gemacht, auch mal in Kurzarbeit gegangen. Und gerade weil das die Erfahrungen sind, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir uns hier auch für die Zukunft verständigen können und dass wir, wenn es denn nötig ist, zum Beispiel befristet für die Dauer der Krise auch hier ein entsprechendes Regelwerk finden können.
Also kein Grund für Pessimismus?
Naja, Pessimismus war noch nie ein guter Ratgeber. Mir ist eigentlich wichtig, dass wir uns für alle Eventualitäten wappnen. Ich habe ja eben gesagt, die 0% waren sozusagen das Worst-Case-Szenario, aber niemand weiß natürlich, wie sich die Situation entwickelt. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht so eine Art Notaus- oder Notausstiegsschalter. Das heißt, wenn sich tatsächlich die Situation so gravierend verschärft, dass in vielen Unternehmen die Produktion komplett heruntergefahren werden muss, dass die Rezession eben mit voller Wucht eintritt, dann können wir tarifpolitisch nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Und auch hierüber müssen wir mit der IG Metall reden, was wir da vielleicht für Ventile oder Schalter haben, um dann eben auf diese Situation vernünftig reagieren zu können.
Wie geht's denn jetzt konkret weiter?
Nun, wir verhandeln, wie angekündigt, am 4. Oktober jetzt erstmal in Hamburg weiter. Ich hoffe, dass die ja doch gute Basis, die wir eigentlich hatten, der gemeinsame Dialog, auch das Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für die Betriebe und für die Beschäftigten in unserer Industrie dann auch weiter in diesen Verhandlungen zu spüren ist, dass er vielleicht schon erste Früchte trägt. Ja, und dann müssen wir natürlich irgendwie den weiteren Verlauf des Monats nutzen, um möglichst vor dem Ende der Friedenspflicht noch weit zu kommen.
Die IG Metall hat ja zügige Verhandlungen verlangt und auch schon Streiks für die Zeit nach Ende der Friedenspflicht Ende Oktober angedroht, um einen guten Abschluss durchzusetzen, oder?
Ja, das ist sozusagen der nächste logische Schritt, wenn man in alten Verhandlungsmustern verhaftet bleibt. Da schließe ich auch die eigene Seite der Arbeitgeber nicht aus. Auch da gibt es solche. Man kann das eben so machen wie immer und dann eskaliert die Situation, so wie wir das alle kennen. Man kann aber auch einfach den Herausforderungen ins Auge sehen und das wäre eher unsere Linie. So wenig wie wir Arbeitgeber beispielsweise die Inflation nicht aussitzen können, so wenig kann auch die Gewerkschaft eine Rezession nicht wegstreiken oder die Energiekrise kann man auch nicht wegstreiken. Und deswegen hoffe ich, dass uns eine friedliche Einigung gelingt, die dann auch den Betrieben möglichst lange Planungssicherheit verschafft.
Vielen Dank, Dr. Nico Fickinger. Das war Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber Ende September 2022.